Hallo und herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Album. Mein Name ist Christian Simon Vincetic. Ich bin Musikchef und Moderator bei Radio 88.6 und das hier ist der Podcast, bei dem ich mich mit österreichischen Bands und Artists über ihre neuesten Alben und Releases unterhalte. Und da habe ich heute den Stani von Alle Achtung zu Gast. Viel Spaß bei Folge 8 von Wieso, Weshalb, Album. Let's go. Es ist so, der Podcast heißt eigentlich Wieso, Weshalb, Album.
Okay, ah, ja.
Und normalerweise lade ich halt Bands ein oder Artists, die gerade neue Alben rausgebracht haben. Ist jetzt bei euch nicht der Fall.
Aber cool. Ja, sehr gut.
Du hast halt irgendwie trotzdem gerade Zeit gehabt, für ein Interview vorbeizukommen. Ich habe mir gedacht, es wäre schon mal cool, dich im Podcast zu haben, auch wenn gerade kein neues Album da ist.
Super.
Deswegen hätte ich gedacht, das ist jetzt einfach Wieso, Weshalb, Jubiläum.
Ja.
Weil ihr habt ja Bandjubiläum gefeiert mit Alle Achtung dieses Jahr.
Ja, genau.
10-jähriges Bestehen.
Genau, 10 Jahre Alle Achtung, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass viele glauben, euch gibt es noch gar nicht so lange.
Ja, ich weiß, ja.
Ja?
Ja, es ist so, weil natürlich wir mit 2020 mit Marie überhaupt zum ersten Mal diese Öffentlichkeit gehabt haben.
Mhm.
Und die 6 Jahre davor, wir haben das ganz bewusst auch 10 Jahre Alle Achtung genannt, weil eben gerade diese 6 Jahre davor ja letztendlich das an, was uns geprägt hat. Also wir sind ja eine echte Band, auch das wissen oft viele nicht. Also wir haben wirklich von den ärgsten Kellern, wir können das aufbauen, abbauen, schleppen, zahlen, für nichts spülen quasi oder zahlen dafür, dass man spülen
alles schon gemacht, ja.
Ja, ja, natürlich. Also von dem her und deswegen war uns das wichtig, das auch so zu zelebrieren, diese 10 Jahre.
Ja. Cool. Ja, ich habe mal gehört von Milo, kennst du den, den Sänger?
Ja.
Der hat mal in einem Interview gesagt, das ist mir voll hängen geblieben, dass er... Wo, ich weiß nicht, was war der erste Hit, dieses AO Technology?
Ja, ich glaube, das war später dann der Ruf.
Genau.
Ja, genau, ja.
Und dann ist er überall angekündigt worden als Newcomer.
Ja.
Und er war so, was los, ich mache seit 10 Jahren Musik.
Ja.
Aber es ist halt, die Sichtbarkeit ist halt dann gegeben.
Ja, genau. Und es geht letztendlich immer um das. Und ich weiß und kenne ja selber so wahnsinnig viele Bands und Künstler und Künstlerinnen, die unterwegs sind, wo die eben auch schon so viele Jahre dran probieren, arbeiten, tun und auch releasen Alben.
Mhm.
Wir haben ja auch 2 Alben vor Marie schon gehabt,
ja.
Die aber diese Sichtbarkeit irgendwie nie kriegen und letztendlich gehört wahnsinnig viel Glück dazu. Das ist immer, und natürlich auch viel Arbeit. Also diese 6 Jahre waren wir ja einmal nicht herumgesessen und gewartet drauf. Das hilft ja da nichts.
Also der Hit fällt nicht vom Himmel. Da muss man schon mal ein paar Jahre durchbeißen und schreiben und releasen. Und dann vielleicht irgendwann passiert es.
Mhm. Das ist ja genau das. Ja. Also man kann es ja wirklich nicht ermessen. Also es gehört so viel. Wir haben mit Marie sicher vieles richtig gemacht, sage ich mal. Also jetzt, wenn man das in diesen Parameter oder in diesen Skalen messen will. Also wir haben unser Team gesucht für den Song. Das haben wir alles vorher nicht gehabt. Also wir haben jetzt so dahin getan. Haben aber dann jemanden gesucht, der so eine Promotion macht. Dann haben wir in ein Video investiert. Also wenn wir Geld in die Hand genommen, dass wir ein richtig geiles Video machen können. Das war uns damals wahnsinnig wichtig. Und haben halt einfach auch zu 100% daran geglaubt, dass das funktioniert mit dem Song.
Und davor war das noch nicht, dass ihr ein Team, richtig im Team arbeitet für Songs?
Ja, es war glaube ich in erster Linie das, wir haben halt alles selber gemacht, wie es viele Bands auch machen. Und wir haben uns das auch nicht so richtig zutraut. Also dass man jetzt mit einem Label oder so zusammenarbeitet, dafür haben wir uns einfach wirklich immer noch nicht interessant genug gefühlt, so blöd klingt. Es ist wirklich schräg. Wir haben gewartet, bis wer auf uns zukommt und sagt, euch habe ich jetzt entdeckt. Euch mache ich groß. Und das hat dauert, bis wir draufgekommen sind, dass die Personen meistens nicht kommen.
Aber ihr habt euch für Marie dann entschlossen, das ein bisschen größer aufzuziehen und eine Nummer größer zu machen, weil ihr schon quasi an der Demo oder am Song an sich, bevor er noch aufgenommen war, schon erkannt habt, ihr habt da was?
Ja, das ist ganz schräg. Ja. Also
okay,
cool. Ich habe ein bisschen mehr gezweifelt, sage ich mal, aber der Rest der Band war 100% überzeugt von Anfang an. Und meine Frau, die hat damals eine ganz lange Dreads gehabt, also richtig schöne. Und sie war jetzt kein Riesenfan von der Musik generell, aber sie hat gesagt, wenn das kein Hit wird, dann lasst ihr sie die Haare abschneiden und zu einer Glatzen. Und das...
Quasi
hätte
das
sie
nicht
nie
gewusst.
Gemacht. Ja, ganz arg. Ja. Und also das hätte sie nie gemacht, wenn sie nicht voll überzeugt wären. Das waren alle so überzeugt plötzlich. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, dann wird das schon was haben. Ne? Das wird schon,
ja. Ich nehme an, du bist wahrscheinlich maßgeblich für Songwriting verantwortlich in der Band.
Ja, wir sind immer eine echte Band. Also wir sind am besten, wenn wir zusammen sind und wir schreiben wirklich, also man könnte echt schwer sagen, von wem jetzt welcher oder wo mehr Einfluss kommt von wem. Also okay, wir machen das wirklich alle und das hat jeder Gott sei Dank ein recht großes Talent bei uns.
Ja. Und Marie ist damals im Proberaum entstanden oder eine Idee, die du reingetragen hast?
Nein, es war, wir waren immer fort zum Songwriting und haben uns da so eine Hütte ausgepackt von Freunden, also Bekannten.
Mhm.
Und wir wollten eigentlich, also wir haben davor, wenn man sich mit uns ein bisschen beschäftigt vor Marie, doch eher, sage ich mal, eher Indie-Musik gemacht eigentlich und haben halt sehr deutschsprachige, haben versucht, ich sag's heute, pseudo-intellektuell zu sein. Und dann haben wir, und das war am letzten Tag von dem Songwriting, und wir haben gesagt, es wäre doch lässig, irgendwas Lustiges, einfach einmal irgendwas, was lustig ist. Was
möglichst nicht verkrampft, einfach.
Das ist nämlich
das, Spaß
glaube ich,
macht und rauskommt.
Mit Geheimrezept ein bisschen genau, weil wir haben überall, da haben wir einfach sämtliche Schranken fallen lassen und gesagt, jetzt machen wir einfach irgendwas, was uns selber, also wo man tanzen kann, was einfach blöd ist im Prinzip.
Ja.
Und das war innerhalb von einer Stunde, kann man sagen, war das Rohkonzept fertig. Und und dann, das ist eh arg.
Das ist lustig, ja, es ist voll, wie sagt man, ironisch irgendwie. Ja,
ja. Ja. Ja,
je mehr es einem wurscht ist und je mehr man versucht, einfach Spaß zu haben und nicht unbedingt jetzt den Hit zu schreiben,
umso
dann,
mehr
dann passiert es auf einmal. Ja.
So ist es. Also okay. Das ist ganz
tragisch.
Und ihr habt
dann die Demo gehabt und dann waren die meisten, du noch ein bisschen kritisch, aber die meisten haben gesagt, boah, da haben wir echt was in der Hand.
Also unser Drummer, unser Schlagzeuger, der eigentlich aus dem Punk kommt, ist ja so interessant bei uns als Band, weil wir so quer durch die Musikgenres da zusammengefunden haben. Der war sofort überzeugt. Er hat gesagt, das ist ein Hit, eindeutig, das geht gar nicht anders. Und wie gesagt, aber das Ding ist ja, Hits geschrieben haben wir alle schon unglaublich viele, aber es gehört ja dann noch so viel dazu.
Es ist ja dann die Promotion und das an die Leute bringen, ist ja auch ein wichtiger Part. Ja,
ja, das ist unglaublich und das ist mir erst im Nachhinein bewusst worden. Also Marie war so ein bisschen ein Selbstläufer. Wenn man dann später weiter dran arbeitet, merkt man erst, wie viel Arbeit da nachher eigentlich reinstecken muss. Ich meine, bei Marie war es halt, das haben wir vorher auch nie erlebt. Wir haben eigentlich gar nicht groß damals gemacht, das ist direkt Corona gekommen. Wir haben das Video abgedreht gehabt im Jänner, haben uns gedacht, richtig geil. Und dann war Corona und dann haben wir uns überlegt, ob wir den jetzt überhaupt releasen sollen oder ob es egal ist. Oder wie gesagt, wir haben uns da vorher nie so Gedanken drüber gemacht. Da haben wir dann zu diesem Zeitpunkt aber eine Promoterin gehabt, die gesagt hat, nein, wir hauen den jetzt raus. Also egal, wenn Corona ist und was weiß ich. Und da haben wir eigentlich auch dann nochmal gedacht, ach, verschwitzte Menschenmassen räkeln sich um mich, kommt in diesem Song vor. Und mitten im ersten Lockdown interessiert genauso ein Satz, nämlich niemanden.
Oder vielleicht gerade schon.
Deshalb,
weil man es vermisst.
Im Nachhinein wahrscheinlich. Und da war halt auch so, das Video war dann noch nicht fertig, das hat noch gedauert und der Song war aber schon released. Und das haben wir halt auch noch nie gehabt, dass nur auf diesem Standbild, das automatisch ja hochgeladen wird auf YouTube, waren dann plötzlich 20.000 Streams drauf.
Dieses Thema quasi, wo gar kein... Also
da war noch gar nicht genau, da ist nur dieses Bild,
mit,
das Single.
Mit überall allen anderen Plattformen kommt auch YouTube quasi.
Genau, mit allen anderen, natürlich.
Ja.
Kommt auch YouTube und da, solange es kein Video gibt, wird da einfach nur dieses Bild, dieses Coverbild. Und das hat dann innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viele Aufrufe gehabt. Und für mich eine der wirklich prägendsten, es war noch bevor ein Radio das gespielt hat oder irgendwas.
Wie?
Ja, ich weiß es nicht. Ich frage mich das heute noch und das ist für mich eine der ärgsten Situationen in dieser Zeit.
Ja.
Und du musst dir denken, wir sind eine komplette No-Name-Band gewesen. Also wirklich niemand hat uns, also wirklich niemand, hat uns da gespielt oder gekannt. Also wir haben 70 monatliche Hörer gehabt auf Spotify, obwohl wir da bis dorthin schon 6 Jahre lang und 2 Alben und so weiter, aber es war sehr erfolglos. Und dann kommt dieser Song und wir haben den kein Radio noch nichts aufgegriffen und das war im ersten Lockdown und ich bin mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn damals spazieren gegangen, irgendwo in der Steiermark in Leibnitz war das, weil wir einfach einfach auf der Straße spazieren gegangen und das waren halt eben, waren ja alle Geschäfte dazu und so, wir sind einfach so auf und ab spaziert und dann stehen da so 2 Leute und die schauen aufs Handy und ich gehe da vorbei. Und ich höre, und das war immer wirklich gedacht, versteckte Kamera, ich höre, wie die eine Frau sagt, kennst du das Lied schon? Kennst du es schon? Und spielt Marie ab, während ich da abgehe. Und die reden gerade über den Song, wie cool der ist. Und das war, bevor der irgendwo gerannt ist, ich keine Ahnung, wie der
das
dazu kommen
soll. Das ist faszinierend.
Ich habe mir zuerst gedacht, das ist irgendwie von meiner Frau inszeniert oder so. Ich habe mir wirklich
das
gedacht,
süßer.
Das kann nicht wahr sein. Es hat sich scheinbar dieser Song aus irgendeinem Grund verbreitet und wie auch immer und was auch immer damals irgendwie gerade richtig war, es war ganz viel Glück und keine Ahnung.
Das klingt fast so, wie es werden die Sterne einfach die Sterne, richtig ja, gestanden. Glaubst du an sowas?
Nein, eigentlich gar nicht.
Nicht? Aber bist du nicht so ein verbunden mit dem Universum oder so?
Naja, na schon. Also, jetzt, ich glaube nicht an Astrologie an sich. Also das dafür, da bin ich zu sehr in der Naturwissenschaft verhaftet. Mhm. Aber das Interessante ist ja dann doch, wir haben ja mit der Frau Rogers, die auch in dem Song vorkommt, und das war ja das nächste Ding, wir haben sie einfach angeschrieben, eben als No-Name-Band, haben gesagt, wir haben den Song. Und sie hat einfach zugesagt, bei einem Video mitzumachen, ohne dass sie da irgendwo was verlangt hätte oder so. Also das war auch, wenn wir uns gedacht haben, schräg. Ne? Mhm. Also hat einfach alles irgendwie zusammenpasst. Wie gesagt, das Video ist dann erst viel, viel später gekommen. Und sie hat gesagt, nein, sie sieht, dass das ein Hit wird. Es wird ein Hit, aber erst im Sommer und bla bla.
Ach so, und, geil, ja.
Ja. Und aber was der, das ist halt auch natürlich, ja, das ist, und was die, also sie hat natürlich auch überhaupt gar keinen Einfluss, nämlich das ja, das ist jetzt, obwohl sie da im großen Radiosender ist, aber da hat sie null Einfluss, was Musikgestaltung, und das war auch, ich habe das Gefühl gehabt, sie hat das Video dreht, so der taugt, aber dann war das halt wieder, war ja Corona und so, und da hat sie sich nicht mehr viel beschäftigt, erst später dann wieder haben wir uns ein paar Mal getroffen. Aber auf jeden Fall, für sie war das klar, dass das auch ein Hit wird, und dann, nachdem wir uns gedacht haben, okay, wir glauben es, alle anderen sind überzeugt, wahrscheinlich hat auch das maßgeblich dazu beitragen, weil, weiß nicht, vielleicht schwingt man da einfach was mit dem Song, wenn alle so überzeugt sind, dann irgendwann sind halt alle überzeugt und dann geht es ja gar nicht mehr um den Song, sondern nur mehr darum, dass es ein Hit ist und schräg auf jeden Fall, Gott.
Cool, aber das hat so sein sollen irgendwie, ja?
Ja, das hat natürlich diese 10 Jahre maßgeblich beeinflusst.
Verstehe. Jetzt sind wir direkt so urtief ins Thema eingetaucht. Ich wollte dich eigentlich mal fragen, wie es dir geht eigentlich.
Wow, das ist schön, danke schön. Mir geht es sehr gut, sehr gut.
Ja?
Ja. Also es ist jetzt, dieses Jahr war für uns eins mit Höhen und Tiefen, muss ich sagen. Und das war, hat sich alles geändert. Also vieles geändert, ein komplett neues Team, neues Management, neues eigenes Label gegründet quasi, jetzt gerade mit anderen. Interessanterweise über Napalm Records haben wir jetzt unseren Vertrieb, was auch wieder spannend
lustiger
ist.
Die sind ja eher so in anderem Genre verhaftet. Ja.
Absolut.
Eher so im Metal, Heavy Rock.
Genau, ja. Und ja, aber das Ding ist, und das war von Anfang an bei uns und bei Marie ist es ja da speziell, es ist schwierig, am Genre zuzuordnen. Es hat sich dadurch, dass es Unmengen an Covers gibt, hat sich das ganz schnell mal in so einen Schlagerbereich ist es abgedriftet. Das war, also wir haben nie in irgendeiner Form unsere Schlagerband empfunden.
Weil du sagst, im Genre ist schwierig, ich habe einen spannenden Fact auf eurer Wikipedia-Page gefunden, dass ihr 2022 bei der Starnacht und am Novarock aufgetreten seid.
Geil.
Und das fast noch keine Band eigentlich gemacht hat.
Ja, inzwischen öffnet sich Novarock immer mehr auch. Es gibt diesen berühmten Familiensamstag, würde ich ihn nennen.
Ja.
Aber damals war das natürlich also schon noch sehr, sehr neu. Und das war innerhalb von einer Woche. Also das ist schon, ich glaube, dass dieses Genre-Denken auch immer weniger wichtig wird, vielleicht empfinde ich Anuide es, gell? Ich glaube, dass man, es gibt viele Bands, die einfach nicht mehr so klar zuordnenbar sind. Und, ja.
Also ist du sagst ja, hast vorher schon gemeint, du kommst eigentlich aus dem Rock, du bist eigentlich ein Rocker.
Ja.
Du warst eben früher bei Visions of Atlantis, oder?
Ja, richtig.
So Symphonic Metal in die Richtung, genau. Ihr wart auch als Alle Achtung anfangs mehr so im Indie-Rock-Bereich.
Ja.
Und jetzt eben schreibt sie diesen Song, dieser Song kommt raus und eben Marie und geht so, aber ein bisschen zum Schlagerpublikum.
Ja.
Das heißt dann auf einmal auf der Starnacht.
Ja.
Und ich finde, also ich bin jemand, wenn man mich fragt, sage ich immer, ich höre jede Musik, nur Schlager nicht.
Ja.
wie geht es dir damit? Also wenn sich quasi eine bestimmte Fanbase das so aneignet, denkt man sich da, ist doch schön, dass das viele fühlen, oder denkt man sich auch so ein bisschen, nein, in den Schlager wollte ich eigentlich nicht so rein?
Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich, am Anfang haben wir uns schon schwer dann damit. Also generell, es ist wahrscheinlich bis heute noch nicht ganz abgeschlossener Prozess, dieses, wie man immer so schön sagt, dann auch in diesem Business Talk, diese Zielgruppendefinierung und so weiter. Und das ist natürlich, gerade wenn man jetzt viel in den klassischen Medien auftritt, das ist halt Fernsehen und Radio, und ich sage mal, da ist generell die Hörerschicht eher schon mal schlageraffin. Es gibt ja kaum Fernsehshows, wo jetzt kein Schlager stattfindet. Also es gibt diese Mischformen, sowas wie Starnacht, wo halt Pop da drin ist, aber es ist halt hauptsächlich Schlager. Und Das Ding ist, wir haben ja dann weitergeschrieben und das ist schon, wir haben mit Sonuel Destino aber der Song Nach Marie, wo wir, und das wissen halt nur wir, weil wir im Prinzip genau das ein bisschen verarbeitet haben, weil Sonuel Destino heißt Ich bin das Schicksal und in dem Song geht es ja darum, dass eine mysteriöse Frau an die Tür klopft und sich dort einzieht und sagt, ich bin jetzt das Schicksal. Und das war, also wir haben versucht, auf ein bisschen, ja, sage ich mal, ein bisschen versteckte Art und Weise das ganze Marie-Thema aufzuarbeiten. Ich habe gesagt, okay, das ist scheinbar irgendwo unser Schicksal. Wir wollten mit der Musik einfach schauen, wie weit können wir es treiben, wie weit können wir kommen. Wenn es der Song jetzt ist und wenn man mit der Musik, weil die Musik taugt uns ja, und wenn man den Song ein bisschen analysiert, das ist ja kein 0815-Schlager im Prinzip. Es hat schon, also wir haben uns da schon was gedacht da dabei und vor allem dann auch später in der Produktion. Aber jedenfalls haben wir uns gedacht, dann ist es halt so. Aber wir machen trotzdem, wir versuchen unseren eigenen Stil zu machen. Dann ist es halt so, wir kreieren halt unser eigenes, wer dann letztendlich ins Publikum kommt. Und das Ding ist ja, Schlager ist ja auch so ein Begriff, den man so schwer fassen kann. Weil letztendlich, wir machen sicher keine glasklare Schlagermusik. Und letztendlich, wenn man jetzt sagt, Helene Fischer ist Schlager, ne? Dann gibt es ja wieder ganz viele andere, die da irgendwie auch an der Grenze, da gibt es einen Roland Kaiser oder einen Udo Jürgens, den wir haben jetzt einen Song gecovert von Udo Jürgens übrigens, weil das im Prinzip das ganz Ähnliche ist, weil Udo Jürgens ist natürlich in dem Schlager vereinnahmt, ist aber wahnsinnig tiefgründig von der Musik her, unglaublich guter Komponist. Und wenn man sich oft, und das ist ja im Metal, im Rock und egal welchem Genre, wenn man Songs anfängt analysieren, denkt man sich, warum ist einer ein Rock-Hit, das im Prinzip ein Hit worden, dann findet man schon oft ähnliche Melodiebögen, man findet diese Mitsing-Teile, man findet so viel, was im Prinzip letztendlich auch in anderen Genres ist. Und du hast es eh gesagt, bei Visions of Atlantis, ich habe doch meine Metal-Erfahrung, da geht es ja wirklich auch um echten Metal bis hin zu Black Metal und so weiter. Oder eben auch in diesem Symphonic vom Bust Metal oder was auch immer. Wo es dann darum geht, sich zu verkleiden, wo man eine Show bietet auf einer Bühne, wo man sich anmalt, keine Ahnung. Da kommen dann Gladiatoren, Piraten und was weiß ich was alles. Da denkt man, das ist doch eigentlich letztendlich eine Urschlager.
Voll, ich komme immer drauf, es gibt eigentlich auch im Rock gewisse Schlagerschauer. Sie heißen ja halt nicht so, ja.
Sie heißen nicht so, genau.
Ist gar nicht und so weit voneinander entfernt oft.
Ich glaube eben, und deswegen denke ich mir oft, deswegen funktioniert es ja auch dann am Novarock, weil die Songs funktionieren. Und ich glaube, es geht dann oft eher um das. Es gibt aber Musik, und das muss ich sagen, das gibt es in alle Genres, das gibt es halt im Schlager auch sehr viel, aber auch im Metal Rock, egal wo. Das ist halt, wo es gibt, da fällt mir die Qualität ein bisschen. Und wenn die Qualität nicht stimmt, das spürt man einfach. Wenn die Qualität gut ist, wenn es gute Acts sind, dann ist es eigentlich wurscht. Dann gibt es auch Schlager-Acts, wo ich so, geil, einfach ein cooler Song. Mhm. Und also sowas wie Roland Kaiser zum Beispiel, finde ich, ist ein großartiger Musiker. Und das ist halt, also da sage ich, wenn das der Schlager ist, dann sage ich, passt, den liebe ich.
Cool. Ja. Du hast schon ein bisschen die neue Musik angesprochen, das Udo Jürgens Cover. Ja. Kommen wir da gleich dazu.
Ja.
Nur um die Brücke zu schlagen, genau, Marie war ja dann auf eurem dritten Album drauf.
Ja,
genau. Auf Liebe und Krawall, das erst dann 2 Jahre später rausgekommen ist.
Genau.
Das war dann, nehme ich an, damit auch euer erfolgreichstes Album bisher.
Mit sehr großem Abstand.
Ja, ja. Ja. Wie ist das, wenn man dann weitermacht? Also ist das, natürlich freut man sich sicher über einen Hit und alles, was man im Zusammenhang damit erleben darf. Aber ist da nicht auch so ein bisschen Pressure dann dabei auch nachher?
Ja, natürlich. Also das ist so. Also es gibt aber auch schöne Sprüche, der Charlie Brunner übrigens auch. Mhm. Also jemand, den ich sehr, sehr schätze, der natürlich einem Schlager verhaftet ist, der aber, wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat, durchaus einen sehr guten Schmäh hat auch bei den Songs und das selber auch nicht so ernst nimmt. Der hat gesagt, für den ersten Hit hat man ein halbes Jahr Zeit. Für den ersten Hit hat man ein Leben lang Zeit und für den zweiten genau ein halbes Jahr. Also es ist natürlich ein bisschen Druck da und mit dem Album, ich denke mal, man kann ja auch nur, ich glaube, Liam Gallagher oder sowas, der gesagt hat, nach einem Hit fängt eigentlich, den Hit zu haben, ist 10% der Arbeit, das fängt eigentlich erst nachher an. Und also bei uns, ich sage mal, ist in erster Linie geht es darum, klar zu machen, dass das erstens einmal eine echte Band ist, dass wir auf der Bühne, sage ich mal, 130% oder 1300%, wie wir immer geben. Vor allem auch für was wir stehen, es ist schon, wir sind einfach so Grundoptimisten, wir sagen oft radikale Optimisten und das Lebensbejahende und sagen wir die, und da geht es aber nicht jetzt um wie es im Schlager ja oft, das heile Welt quasi, also um das geht es gar nicht. Als Optimist ist man ja nicht blöd. Ne? Also man versteht schon, was in der Welt passiert und verpackt es auch in Songs. Aber ich sage mal trotzdem, das Gegenteil von Optimismus ist immer Dummheit. Also nicht optimistisch zu sein heißt letztendlich, aus meiner Sicht, sich aufzugeben oder eben in einem Pessimismus.
Das finde ich vielleicht gar nicht Dummheit, aber so, was ist die Alternative?
Ja, genau.
So immer das Schlechte sehen und immer das Gefühl haben, die Welt geht unter, das ist ja auf Dauer nicht tragbar. Wozu lebe ich dann irgendwie? Ja?
Ich glaube auch. Und letztendlich führt es immer in eine Konstruktivität, glaube ich, rein. Und deswegen...
Der Optimismus.
Nein, der Pessimismus.
In eine Destruktivität.
Ja, Destruktivität, ja. Sorry. Ja. Habe ich gemeint, ja. Und genau, und der Optimismus eben letztendlich muss immer zu einer Konstruktivität führen. Und da geht es aber gar nicht, dass man eben alles nur belächelt oder alles weglächelt, weil das ist diese Dummheit, die oft am Optimisten unterstellt wird. Mhm. Genau, die Naivität. Aber, und von dem her, also es geht im Prinzip noch so einem Song wie Marie speziell, der einfach so, sag ich mal, so eigene Wege und der sich plötzlich loslöst und jeder irgendwie spürt ihn und so, dann sich da zu positionieren als Band und zu sagen, okay, das ist ein Teil von uns und es gibt schon andere. Es haben Gott sei Dank die anderen Sachen und anderen Songs alle funktioniert und das ist einfach etwas, das braucht Zeit und Arbeit und das ist genau das, was man nachher nach dem Hit macht, quasi zu sagen, das sind wir können auch live spielen, das taugt uns auch. Es ist ja, im Prinzip genau das, die Arbeit, die nachher anfängt.
Okay.
Aber schöne Arbeit.
Ja. Und ich finde es schön, dass du auch schon angesprochen hast, dass ihr alle Grundoptimisten seid. Das war sogar eine Frage, die ich stellen wollte.
Wirklich?
Weil ich mir eben das Udo Jürgens Cover angehört habe. Das ist eine von eigentlich, ihr habt viele Songs veröffentlicht dieses Jahr.
Ja.
Also sicher eine Handvoll.
Ja.
Und der neueste ist eben ein Udo Jürgens Cover von Immer wieder geht die Sonne auf, heißt er, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Ja.
Und ich habe mir den halt jetzt ein paar Mal angehört, auch das Original.
Ja.
Habe ich nicht gekannt.
Okay,
Udo Jürgens ist so, habe ich nie so stark berührt irgendwie.
Okay,
Aber ich finde, der Song ist so schön von der Message und der ist so sehr optimistisch eben und positiv und hoffnungsvoll und ich finde hoffnungsvolle Musik total schön. Ich finde, Hoffnung ist ein urschönes Gefühl, vielleicht mein liebstes.
Ja.
Und deswegen fand ich den Song sehr schön und auch fand auch schön, den jetzt über euch eigentlich entdeckt zu haben, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, jetzt noch eine Udo Jürgens Phase vielleicht einzulegen oder so. Wie habt ihr euch dazu entschlossen, diesen Song zu covern?
Genau deshalb. Mhm. Also ich selber war immer schon ein sehr großer Udo Jürgens Fan, also wie gesagt, meine musikalische Bandbreite war wirklich überall. Und Udo Jürgens, und es verbindet uns eben genau das, das ist nicht Zuordnbare und letztendlich von manchmal oft so ein bisschen abgetan als irgendwie Schlagersänger wahrscheinlich, aber letztendlich ein großartiger Liedermacher und Komponist und wahrscheinlich einer der Größten, den es in Österreich gegeben hat. Und vor allem diese Botschaft. Also ich glaube, umso schwieriger die Zeiten sind, umso wichtiger ist es, diese Hoffnung nach außen zu tragen. Ich glaube das. Und bin 100% überzeugt davon, dass so eine Botschaft bei jedem irgendwie ankommt. Und selbst wenn man sich nur so verwehrt dagegen, also immer wieder geht die Sonne auf, ist einfach, man braucht nicht mehr sagen. Und deswegen hat uns der Song so taugt. Außerdem, wir haben dann gespürt und gemerkt, das Vorort, wir haben das natürlich alles ein bisschen rockiger gemacht. Und nicht schlageriger, sondern rockiger. Und haben wir gemerkt, wie gut der Song auch in die Zeit passt. Zu uns passt der Sound. Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt beim Singen, was auch immer wichtig ist. Und dann diese Botschaft, diese ganz einfache Botschaft, das ist mit dem einfach alles gesagt ist. Und vor allem der Song ist 57 Jahre alt, was ja auch Wahnsinn ist. Also das wollten wir einfach mitgeben. Wir wollten mit dem Song das Jahr beschließen, das für uns auch nicht ganz leicht war eben und ich glaube für ganz viele nicht leicht war. Ja,
Ja, ich finde, also Dunkelheit für immer gibt es nicht. Ja. Das ist auch eine Textstelle.
Genau, ja.
Finde
ja,
ich schön. Sehr aber positive Vibes.
Es freut mich echt, dass du den Song über uns entdeckt hast. Das ist, das ist schön.
Ich finde auch rein, also ihr habt ihn urschön gecovert und auch eben, du sagst, der ist fast 60 Jahre alt, der Song. Und ich finde, wenn man das Original hört, man hört es ihm so ein bisschen an. Also es ist auch so von der Produktion, vom wie es gemischt ist, halt recht dünn. Ja. Und jetzt nochmal so ein bisschen Breite und Bass und Fett mehr reinbaut. Genau. Das finde ich cool. Deswegen auch wirklich was geaddet zu dem Song.
Super, ja, cool.
Genau. Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen und es war auch nicht leicht. Was waren denn so die Hindernisse oder die schwierigen Phasen in diesem Jahr?
Also es ist, ich sage mal, das Jahr 4 nach so einem großen Hit. Und ja, wir merken halt, wir haben gemerkt, dass viele Leute noch immer uns mit dem Song in Verbindung bringen. Also Marie, also mit aller Achtung, muss man dann immer sagen, Marie dazu. Unser Gitarrist Max sagt immer so schön, um uns zu erklären, muss man zuerst einmal den Bandnamen, dann den Liedernamen, dann muss man noch ein bisschen singen können.
Also wenn ein Song uns vorsingt. Ja, ja.
Okay. Und das natürlich ist etwas, was unser was unsere größte Aufgabe ist, sag ich mal. Eine Fanbase zu generieren, da hilft es halt nicht, wenn man einfach nur im Fernsehen und irgendwo im Radio läuft, sondern da braucht es was anderes. Man muss Menschen auf andere Art und Weise berühren. Und wir haben halt gemerkt, dass es hauptsächlich über das Live-Spielen geht. Und vor allem, und das haben wir halt auch gelernt, dass das, für das wir stehen, einfach viel klarer kommunizieren. Und wir haben dann eben in dem Jahr zuerst einmal das Plattenlabel bei Universal. Wir haben uns getrennt und unser eigenes Label gemacht. Wir haben uns Management ausgewechselt. Also es hat neue Promotion, also wirklich alles, kein Stein auf dem anderen blieben. Und das Schöne ist aber, dass wir in der Band, wir sagen immer, die Probleme kommen nur von außen. Also wir selber haben nie ein Problem miteinander und das ist halt das Geniale. Also wir lieben uns wirklich, es ist mehr als eine Arbeitsgemeinschaft oder so, sondern es ist eine wirklich tief empfundene Liebe zueinander. Ich vergleiche es oft, obwohl das ein ganz blöder Vergleich ist, immer bewusst, weil man das nicht vergleichen kann, aber ich sage oft, es fühlt sich an, wenn wir gemeinsam in einer Schlacht gewesen wären oder so. Also es ist so eine Verbindung, die einfach untrennbar ist. Und so sind wir da halt auch durch, natürlich. Aber natürlich, es waren generell, und es waren dann auch ein paar Sachen, wo man gesagt hat, live ist schwierig, es war schwierig, Gigs zu kriegen und so weiter, die wir gern gehabt hätten, wo wir uns ein bisschen präsentieren. Und das hat sich jetzt aber eben geändert. Also wir haben jetzt ein neues Management, der ganz anders tickt und denkt, wo es ganz viel darum geht, einfach jetzt einmal einen Schädel freizukriegen wieder und wieder so ein bisschen fokussiert auf Ziel, so wie wir es halt früher waren. Und das funktioniert sehr gut. Und jetzt auf einmal, das nächste Jahr schaut schon wieder ganz anders aus. Und wir fühlen uns wieder anders. Wir haben wieder das Gefühl, es geht weiter. Also wir sind diesen Grundoptimismus, der uns da immer durchtragt, greift jetzt wieder so richtig.
Okay.
Und wir haben eine Riesenfreude mit den ganzen Songs. Und es hätte eigentlich heuer eben schon ein Album rauskommen sollen. Das Album wäre eigentlich fertig gewesen. Und durch die ganzen Umbrüche und so weiter haben wir gesagt, okay, jetzt tun wir das alles ein Jahr verschieben, dass wir halt richtig starten können. Ja, genau.
Also die Musik, auch die Songs, die ihr jetzt rausgebracht habt über die letzten Monate, die gibt es schon länger wahrscheinlich, die sind schon länger fertig?
Ja, das ist schon uralt.
Okay. Aber ihr seid eben trotzdem zum Releasen ganz gut gekommen, obwohl eben viel Umbruch war und so. Und jetzt blickt sie quasi in ein helles 2025.
Ja.
Okay, was steht an für euch?
Ja, es sind einige so Shows, die jetzt schon ausgemacht sind, die uns sehr freuen. Und es kommt jetzt im Februar schon die nächste Single, auf die wir uns auch schon wahnsinnig freuen, wo wir, und das ist halt eben, jetzt haben wir wieder diesen Drive, dieses Marie-Ding, also wo wir sagen, das fühlt sich wieder so richtig gut an. Und es sind ganz viele andere Songs. Also wir haben diesen Plan, wir haben jetzt plötzlich einen Plan, den haben wir halt jetzt einfach vorher nie so gehabt. Und das greift halt langsam. Also man kann jetzt aufbauen. Und da fängt es an mit, wie wird das Cover ausschauen und so und all solche Dinge, die wir jetzt, wo wir uns schon richtig freien drauf und wo wir Leute haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Also es ist richtig geil. Es ist einfach cool, es fühlt sich gut an, es fühlt sich als vorbereitet an. Und das, also war in den letzten Jahren nicht so, gell? Das wäre so von einem Ding zum anderen irgendwo dahin trieben. Und jetzt fühlt sich's vorbereitet an. Das ist Feuer. Genau.
Und das Album, das dieses Jahr nicht erschienen ist, mit dem kommt es ja nächstes Jahr.
Im Oktober. Das ist auch schon fix. Das ist Oktober oder September. Nein, es ist Oktober. Und wird wahrscheinlich heißt es deutlich lieber. Oder es heißt radikale Optimisten.
Deutlich lieber?
Deutlich lieber.
Deutlich lieber.
Ja,
okay.
Das ist nämlich ein Song, mit dem wir unfassbare Freude haben und den möchten wir dann mit dem Album mitschicken. Das ist auch so wieder ganz was anderes ist, was quer durch oder weg, weit weg von jedem Genre ist, sage ich mal. Und auf das freuen wir uns.
Deutlich lieber oder Radikale Optimisten. Ich finde radikale Optimisten, das resoniert sehr mit mir. Das finde ich schon cool.
Ja, ich finde es auch cool. Klingt irgendwie. Schon cool. Deswegen haben wir, ja, also wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir gerade drüber reden. Ja. Machen wir das jetzt einfach aus.
Ja, voll Bandmeeting. Ja, genau. Die anderen sind nicht da, können nicht abstimmen.
Ja.
Aber es gibt auch einen Song, der radikale Optimisten heißt.
Also wir haben jetzt eben, das Album ist fertig, wir haben eigentlich, wir könnten zwei Alben oder drei inzwischen schon machen. Und wir schreiben nur immer, also wir haben jetzt dieses Schreiben ist einfach unser Ding. Und wir möchten noch so einen Song haben, wo das zumindest thematisch, ob der dann so heißt, weiß ich nicht, aber wo das, das Thema ist einfach nochmal so ein Aufschlagsding, ja, wo man einfach nochmal klar macht, um was es uns geht. Ja.
Aber da könnte man argumentieren für Namen quasi. Das Album ist Radikale Optimisten und der Song heißt ja deutlich lieber.
Das ist auch wieder recht, ja.
Naja, ihr macht das schon, ihr trefft sicher die richtige Entscheidung.
Ich rufe gerade kurz mal, ich schreibe gerade in unsere WhatsApp. Ja.
Okay.
Nein, das wird schön. Also, wie gesagt, wir wissen, wo es hingeht. Diese Details, sage ich mal, die ja, aber jetzt auch schon vor der Klärung sind, weil der das Cover macht, auch schon drauf wartet natürlich. Mhm. Ja, aber es ist schön, es fühlt sich gut an, jetzt schon zu wissen, dass man im Oktober dann, wie das dann ausschauen wird. Das ist wichtig. War uns auch nicht so bewusst. Wir sind eben, wie es vielen geht, wir treiben so dahin, gell, und machen wir dort und da. Und ja, und das ist schon schön, dass wir jetzt so eine schöne Vorgabe haben. Es ist jetzt, ja, aber ich glaube, so geht es vielen Bands. Das ist dahin treiben. Und wenn da nicht in der Band jemand ist, der so Typ ist, der dann sagt, so, und jetzt greifen wir und da müssen wir hin und das muss dieses Farbkonzept, keine Ahnung, dann ist es halt gut, wenn von außen wer ist, der, oder von außen.
Der auch mal jemand, ein bisschen Druck macht, der ein bisschen Druck, in den Hintern tritt.
War ja, wenn wir das nicht hätten, ich sag's da.
Okay, aber ihr seid auf jeden Fall fleißig am Schreiben und immer am Weiterschreiben, auch wenn ein Album theoretisch schon fertig ist.
Ja, ja.
Das finde ich cool. Wie kann man sich das Schreiben vorstellen bei euch jetzt so wirklich faktisch? Wie schaut so ein Tag aus, an dem ihr schreibt?
Ja, wir ziehen uns immer irgendwo hin zurück und interessanterweise, also ist immer ganz unterschiedlich. Also meistens irgendwo in die Nähe, so eine Stunde entfernt von Thal, in unserer Heimatgemeinde. Manchmal sind wir in Salzburg, da ist das Elternhaus von unserem Gitarristen. Einmal waren wir in Kroatien. Also wir sind halt einfach weg. Das ist ganz wichtig, weil man halt sonst muss da nur schnell noch was besorgen und wir müssen zusammen sein. Und dann ist es nämlich auch sehr unterschiedlich. Es gibt irgendwie, aus irgendeinem Grund entsteht immer ein Thema, wenn wir da sind. Oder es entsteht etwas. Es hat immer so einen Überbegriff, wenn wir irgendwo hinfahren. Und dementsprechend werden dann die Songs dann auch. Und also ich weiß jetzt nur, beim letzten Mal haben wir einfach nur akustisch, wir haben das Schlagzeug zwar aufgebaut, aber kein einziges Mal braucht, wenn wir einfach nur akustische Songs geschrieben haben, die halt auf zwei Gitarren funktionieren. Und das hat sich dann so ergeben. Und durch Themen, die gerade anstehen, kommen dann auch die Songs. Und also wir lassen uns so extrem treiben. Also da ist es ja wieder gut in der Kreativität, glaube ich. Aber wir machen auch, dass wir uns hinsetzen am Dienstagvormittag und sagen, so heute entsteht ein Song. Und wenn der halt scheiße ist, dann ist es halt so. Ja. Aber so wie man halt in die Werkstatt geht oder so, ist es trotzdem auch Handwerk, Songschreiben. Also das glaube ich schon. Und wir haben auch schon Songs gemacht, die genauso entstanden sind, die halt wirklich in der Früh zusammengesessen, was brauchen wir, was hätten wir gerne für ein Thema, passt, das sind coole Akkorde und den nehmen wir auf. Also,
also manchmal so ein bisschen strukturierter, genau. So die Akkorde sind cool, das ist ein Thema, das nehmen wir als Thema, aber manchmal setzt man sich auch einfach zusammen mit der Gitarre, irgendwer spielt ein paar Akkorde und dann singt man über das, was man auf der Autofahrt hin besprochen hat.
Ja, genau. Oder das, was hängen bleibt. Also, mir bleiben oft so Dinge hängen, so Sätze oder irgendwas lese, was mir hängen bleibt. Das kriege ich dann nicht mehr außer und dann denke ich mir, wir müssen einen Song draus machen wahrscheinlich.
Ja, da muss irgendwas dran sein, wenn das immer und immer wieder auftaucht aus dem Unterbewusstsein, dann muss da irgendwas raus wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, aber ansonsten, es gibt da Song, wir haben auch schon ein Songwriting-Camp veranstaltet. Das ist auch wieder eine ganz andere Art, Songs zu schreiben.
Habt ihr da externe
Also wir haben Freunde, das ist halt das, wir sind, dadurch, dass wir viel mit Musik jetzt auch nicht nur mit unserer eigenen, sondern auch mit anderen zusammenarbeiten und tun, haben wir da, sage ich mal, einen schönen Freundeskreis von extrem lässigen und talentierten Leuten und da haben wir halt einfach unsere Nähesten eingeladen und einmal Wochen eben, sehr lustige Wochen und haben komplett, also haben experimentiert, mal ganz andere Gruppen zusammenzustellen und so. Das war auch super, war auch sehr spannend.
Ist aus dem Camp schon etwas released worden, was dort entstanden ist?
Tatsächlich ja.
Was denn?
Vor der Liebe hat mich niemand gewarnt.
Ah, eher von den neuen Songs auch.
Ja, von neuen Songs.
Das ist lustig, weil der wechselt so ein bisschen im Genre auch, oder?
Ja, schon, ja, absolut. Ja. Und das war nämlich wirklich lustig, weil das war, also der ist entstanden wirklich noch einmal. Also wir sind natürlich von Freunden, wir waren glaube ich 12 Leute oder so in etwa. und halt haben den ganzen Tag Song geschrieben, bis meistens am Abend und dann halt das, was man halt unter 12 Freunden macht, halt einfach recht gut gefeiert. Und das war halt, der Song ist entstanden in meiner Gruppe und anfangs sagen, ja. Ich war echt komplett hin. Also ich war richtig mit alles, also ich war einfach fertig gefahren. Und das Schöne ist, ich habe den dann...
Das heißt fertig, weil ihr es schon gefeiert habt zum Vorabend?
Ja, weil man feiert, genau. Okay. Also full fat einfach und richtig arg vernannt.
Ja.
Und dann haben wir aber eben gesagt, das machen wir einfach und jetzt müssen wir da was rausbringen. Mhm. Und da ist der Song entstanden und... Und ja, ich klinge ein bisschen anders. Also ein bisschen anders, live ist immer wahnsinnig gern.
Im Refrain fast so wie so ein Sirtaki oder sowas, oder? Oder so Offbeat.
Ja, es ist, was man dort zum ersten Mal so richtig schön eingesetzt haben, ist dieses Mellotron. Mhm. Das ist dieses, was man bei den Beatles hört man es oft in den 60er Jahren und so weiter. Mhm. Das ist ein Keyboard letztendlich. Und das ist halt ein Sound, das wir lieben auch alle, so ein, sagen wir mal, ein Retro-Sound. Den man durchaus auch bei Marie findet, das ist, wenn man, und es kann alles durchaus ein bisschen retro sein. Und da haben wir den zum ersten Mal eingesetzt, das ist nämlich auch geil. Also, und vor allem live, es ist ein Song, der live, wir machen halt so ein paar kleine Aktionen dann und das ist recht witzig, muss ich sagen.
Ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Ist auch so upbeat, gut also, zu feiern.
Das Lustige ist, meine Mutter liebt den Song, weil es fängt nämlich mit der Zeile an, Mama hat gesagt, ich soll nicht rauchen, genau.
Mhm.
Und meine Mutter mag den Song wahnsinnig gern, obwohl sie selber über Jahrzehnte geraucht hat und daheim noch im Wohnzimmer früher halt auch. Aber jetzt halt einfach sagt die so, jetzt endlich aufhören zum Rauchen.
Ja, jetzt du rauchst quasi.
Ja, gern viel und mit großer
Deine
Leidenschaft.
Deine Mama hat aufgehört?
Ja, sie hat 8 Jahre gebraucht dafür. Ich glaube, sie hat heute noch Nikotin-Kaugummis. Ich glaube, sie ist
okay, ziemlich, wow.
Ja, ist sehr
stark, ja.
Ja, voll.
Also ich habe auch, meine Großeltern haben auch, meine eine Oma und mein anderer Opa hat geraucht. Die haben, also ihr ganzes Leben, und die haben dann jeweils von einem Tag auf den anderen aufgehört.
Wirklich? Aber in
so irgendwann,
wie
das
weit?
War die letzte Zigarette. Und dann hat die Oma hat immer noch so eine Reservestange
wirklich?
Im Schrank gehabt, aber nie angerührt dann mehr.
Wirklich? Also, ja. Und wie alt waren sie da? So um die 60?
Ich glaube, nein, meine Großeltern sind relativ jung.
Ja.
Aber so in den 50ern, so, okay, in ihren 50ern, glaube ich. Ja.
Wahnsinn. Also das ist sehr, ich glaube ich hoffe drauf, dass es so Auswachsen gibt. Das gibt es ja bei manche Arten von Süchten, dass man irgendwann beim Rauchen da, also irgendwann merkt, es reicht, es ist genug. Ja. Also ich bin noch nicht bei dem Zustand. Also bei mir ist noch immer, ich bin halt auch Suchtraucher. Ich bewundere das immer Leute, die dann eben entweder von einem Tag auf den anderen aufhören. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber es gelingt einfach überhaupt nicht. Schon gar nicht, wenn ich eine Stange an der Arme hätte. Und das andere ist, oder die halt dann nur Wochenends rauchen oder nur am Abend oder so, weil man denkt, das ist so gemein, so ungerecht verteilt.
Dass sie das können oder was?
Ja,
ich war voll lang so. Ich habe nur in Gesellschaft und immer, wenn ich so ein bisschen Alkohol getrunken habe, wenn ich so ein, zwei Spritzer getrunken habe, dann ist der Gust auf die Zigarette so groß geworden, dass ich nicht widerstehen konnte. Da habe ich mich immer durchgeschnorrt durch die Abende. Und jetzt seit einiger Zeit habe ich ganz aufgehört.
Wirklich, ja.
Irgendwann habe ich dann halt eine geraucht und dann habe ich sie nach der Hälfte ausdämpft. Ich meine, das ist urgrauslich irgendwie.
Wirklich, ja.
Mir schmeckt es gar nicht mehr.
Boah, ist das schön.
Voll grauslich. Und dann habe ich aufgehört, weil mir plötzlich voll graust hat. Und mittlerweile graust mir, wenn ich auf der Straße gehe und vor mir raucht jemand.
Wirklich, okay.
Dann halte ich mehr Abstand. Irgendwie ist plötzlich die volle Ablehnung entstanden. Aber ich habe nie viel geraucht, immer nur so eben Gesellschaft und auf Partys und so.
Ja, das zeigt, dass du irgendwie ein gesundes, dass dein Körper gesund reagiert drauf. Es ist ja eigentlich.
Eigentlich ist es eh grauslich.
Ja, eigentlich, es ist voll grausig. Dann eine Zeit lang versucht, wenn man irgendwie eingeredet hat, wenn man 100 Backeln irgendwas der Türkei bestellt, solche Filter, die man da drauf steckt und dann sieht man halt diesen Teer, der da mitgeht.
Das ist abschreckend
und das soll halt einfach die Zigarette gesünder machen. Und das habe ich halt eine Zeit lang gemacht. Und das ist, also wenn man das dann anschaut und vor allem, das ist so grausig und das stinkt unfassbar. Und inzwischen ist es eh schon, mir ist es ja schon fast peinlich. Also ich meine, letztendlich, ich rauche halt einfach zu gern, als dass es aufhören wird.
Ich finde vor allem das Habit schön. Also das dieses die Hand zum Mund führen und anziehen und dann kommt der Rauch raus. Das ist schon, das hat schon was irgendwie. Ja. Auch was Ästhetisches, finde ich. Schaut auch cool aus irgendwie.
Ich finde auch.
Leider. Ja. Das habe ich immer sehr genossen. Das würde ich wahrscheinlich heute auch noch genießen. Und dann ist halt oft auch auf Partys draußen, wo die Leute rauchen, da kommen dann so die echten Gespräche irgendwie und da wird es dann wirklich spannend.
Raucher sind informiert. Das ist immer schon so gewesen. Ich war tatsächlich vor kurzem auf einer Taufe eingeladen und da waren, also war Riesentaufe, 100 Leute, also waren richtig groß, ganz viel. Und die war der Einzige, der dort geraucht hat. Der Einzige. Und da haben wir dann echt schon gedacht, okay, jetzt stimmt das leider nicht mehr.
So unangenehm.
Ja, das war extrem. Also, ich meine, mir war es dann auch wurscht irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß halt natürlich, weißt du, wenn du dann wieder reingehst und so, dann bist du halt dieser Geruch, der sich da durchzieht. Und ja, aber das habe ich tatsächlich vorher auch noch nie erlebt gehabt, dass es bei so einer großen Gruppe niemand mehr raucht. Und da denkt man, ja, es ist natürlich, Raucher sterben, werden wahrscheinlich auch sterben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine große Renaissance. Ich würde es niemandem empfehlen.
Es wird gehittet und gewaped.
Ja, genau, ja, mehr. Das Vape mehr, aber das finde ich, weiß nicht. Ich mein,
da fällt dann die Ästhetik weg, finde ich.
Ich finde auch. Ich finde, das hat nichts Schönes. Ne?
Ja. Gibt so viele Fotos von Künstlerinnen und Künstlern, wie sie rauchen und cool ausschauen. Stell dir vor, so ein Hit. Gerät drauf, das gibt nichts her irgendwie.
Null. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals diesen Kultfaktor kriegt.
Ja.
Obwohl eben, ich rauche ja ganz, das meiste, was ich rauche, ist alleinig irgendwo in einem Eck oder auf dem Balkon daheim oder irgendwo so. Also von dem her, diese Ästhetik ist bei mir nicht vordergründig der Grund.
Ja.
Ja.
Na gut, jetzt haben wir so viel Positives über das Rauchen geredet. Wir sollten an der Stelle nochmal sagen, raucht nicht.
Nein, raucht natürlich
fangt
nicht.
Fangt nicht an jetzt deswegen, nur weil wir es so lecker klingen lassen.
Nein, es bringt ja nichts. Es bringt nichts. Es ist nur ein Krampf zum Aufhören. Ja. Und es ist sauteuer. Das ist nämlich als nächstes. Jetzt war in Frankreich 12 Euro die Schachtel. Also
wow. Dann
bin ich mir gesagt, bei 5 Euro höre ich auf. Jetzt zwischen sind wir schon bei 6 Euro.
Also,
ja.
Na gut, reden wir vielleicht abschließend noch ein bisschen über euer Bandjubiläum, das ihr dieses Jahr gefeiert habt. Ich habe gesehen, du hast, also 10 Jahre gibt es euch, seit 2014 gibt es, ich will immer sagen Anna Absolut, es gibt eine Grazer Band, die heißt Anna Absolut und es ist so ähnlich, Anna Absolut, alle Achtung.
Ich weiß, ich kenne und ich mag sie wahnsinnig gerne, aber die haben jetzt schon länger nichts mehr irgendwie released, so richtig.
Die haben jetzt eine EP, haben sie jetzt kürzlich veröffentlicht.
Aber mit neuen Songs, mit...
Ja, mit Singles, die sie vorher veröffentlicht haben und ein ganz neuer Song ist auch drauf, genau.
Ja.
Also nicht Anna Absolut, sondern Nein, alle Achtung. Achtung.
Ja.
10 Jahre gibt es euch seit 2014. Du hast, habe ich gesehen, auf Instagram so ein bisschen begonnen, so ein Highlight-Video hast du gemacht.
Ja, genau, das auch.
Wieso schnaufst du so?
Ja, weil das Instagram und so, das ist
okay.
Sind so schlecht in den ganzen, ich finde es nicht schlecht, aber es ist
Ich finde es eigentlich, ich habe es ein bisschen süß gefunden. Es war wie so ein Referat in der Schule.
Ja,
so da sitzt ihr das Musikvideo von damals und da haben wir das und das gemacht und das war so. Und
ich fand's absichtlich.
Ja, okay. Ich fand es informativ zum einen, also wirklich interessant und zum anderen auch so ein bisschen sehr sympathisch.
Ja.
So nicht so professionell und clean aufgezogen, sondern so ein bisschen was herzeigt halt.
Ich probiere immer aus dieser Not eine Tugend zu machen und irgendwie, also ich kann es halt nicht professionell und das wird uns immer wieder empfohlen, irgendwie mit Agenturen und so weiter zusammen, die alle unfassbar viel kosten inzwischen, aber auch berechtigt, weil ich weiß, was das für Arbeit ist und es bringt wahrscheinlich was. Wir haben ja wirklich, sage ich mal, sehr wenige Follower, so richtig, aber dafür sind das alles Qualitätsfollower. Also das, aber auf jeden Fall, 10 Jahre alle Achtung war. Mhm. Und ja, Social Media, aber gerne. Also wenn irgendjemand jetzt Lust hat, diesem Kanal zu folgen, wo
alle Achtung
referatmäßig...
Da kommt ja mehr, glaube ich, oder? Das soll eine Serie werden.
Ja, ich muss jetzt dann, ich habe schon mal Stress, ich muss heute noch was hochladen. Ja.
Jeden Tag willst du?
Nein, nur jetzt bis Weihnachten, ja.
Okay. Aber also da kommen einige Highlights aus eurer bisherigen Karriere quasi dann.
Ja.
Wird da ein Licht drauf geschienen. Magst du vielleicht jetzt so ein, zwei Highlights rauspicken und mal erzählen, was so in 10 Jahren Bandgeschichte Orges passiert ist schon?
Boah, ja, da gibt es ja viel Orges. Ich meine, man kann jetzt so diese Standard-Highlights, das wäre sowas eben wie Novarock oder Donauinselfest, was halt auch Wahnsinn war natürlich. Das sind natürlich Highlights gewesen. Aber ich meine, es für mich eines meiner wirklich persönlichen Highlights war, ich liebe die Tagespresse einfach. Und Marie
Satireblatt
und ist in einem Beitrag verarscht worden. das war für mich riesig. Also das, da haben wir gedacht, jetzt habe ich alles erreicht.
Ja, in der Tagespresse bin geroastet worden.
Cool. Das hat mir sehr taugt, muss ich sagen. Also das war für mich ein Highlight. Aber natürlich, wir haben in Feldbach, da gibt es Clam, kennt man vielleicht eher, lässiger Club, der sich irgendwie noch so hält und hat echt abgefuckt das Ding. Und da haben wir gespielt und da war wirklich eine Person dort, der halt zum Zuhören war.
Was in die Crowd war.
Ja, was
eine
letztendlich
Person.
Die Crowd war, ja genau. Also es waren natürlich der Chef noch und Körner und so weiter.
Ja.
Und der ist halt voll abgegangen, dem hat es voll taugt.
Ja.
Und wir waren halt natürlich zu fünft auf der Bühne und so. Und ich weiß noch, die Romina, unsere Bassistin, die war damals noch relativ neu, also bei uns in der Band. Und die kommt aus der Klassik und ist Sizilianerin und die hat wirklich Kontrabass studiert und hat eigentlich vorher hauptsächlich in Orchestern gespielt. Und dann eben sind sie hergezogen nach Graz, eben nach Österreich, hat noch nicht wirklich gut Deutsch kennen, steirisch sowieso gar nicht. Und dann waren es die ersten Konzerte, mit denen wir gesagt, ja, jetzt spielen wir da im Klemm. Und dann waren wir dort komplett versiffte Bude, aber total lässig, also wirklich lässig. Und da steht halt dann ein Typ vorne, ne, und die, also sehr Wahnsinn, dass sie da das mitgezogen hat.
Ja.
Und, aber das war trotzdem geil, weil man gedacht hat, Wahnsinn. Es war uns auch das, also selbst da haben wir uns ja gedacht, wurscht, gell, irgendwann wird das funktionieren und es ist völlig egal, es geht darum, dass wir das, von dem wir überzeugt sind, was wir machen und das leben und das lieben und das haben wir dort gemacht, also wir haben eine richtig gute Show gemacht das, und das ist bei uns, das finde ich auch so schön in der Band, es ist völlig egal, weil wir haben auch jetzt oft Konzerte, das sind nicht viele Leute oder wir haben oft was ich, Akustik-Shows oder so. Aber wir werden immer alles geben, das ist völlig egal, das ist, weil es uns halt nicht um das geht. Also wir zählen dann nicht, wie viele Leute sind jetzt da und wie viele Karten. Also wir haben auch schon Konzerte für Minus gehabt und wo wir auch gesagt haben, das geht's nicht. Es geht darum, dass wir eben diesen Rock'n'Roll leben einfach und das tut jeder in der Band und das ist halt voll geil. Eben auch die Romina, die letztendlich, wo wir halt am Anfang nicht so gewusst haben, aber also es ist völlig wurscht und das sind für mich Highlights. Also oft sind das jetzt nicht unbedingt sowas wie Toneinselfest oder Novarock, man weiß, das sind eh Leute, die das wahrscheinlich den einen oder anderen sagen, eh feiern. Sondern, weil man denkt, ein Konzert, wo halt das nicht so besucht ist und wir es aber trotzdem irgendwie schaffen mit den Leuten zusammen, dass das ein unvergesslicher Abend wird für alle. Und da haben wir schon ein paar Beispiele, wenn man denkt, das sind Highlights. Also das, weil deswegen machen wir es ja. Wenn wir es ja nur machen, dann den wir Schlager machen.
Schön.
Wenn wir es nur machen, damit wir ja möglichst viel einnehmen.
Macht Schlager meistens Sinn wahrscheinlich voll.
Aber ja, aber auch nicht alle, muss man so sagen. Aber eben, das ist das, was ich meinte mit Qualitätsschlager oder Qualitätsmusik und Schlager, wo es halt um andere Dinge geht. Oder wie gesagt, ist in jeder Musik so. Gibt es in jeder, wo es halt um andere Dinge geht, als wie um das Rock'n'Roll. Wie gesagt, das Leben, das Rock-Leben, das ist ja unabhängig von Musik. Das lebt man, weil man das, was man macht, halt voll geil findet und sich voll taugt auf der Bühne. Und weil man zusammen
und wenn es noch Zeit wem taugt im Publikum, dann ist es halt eh schön auch.
Dann ist es noch viel schöner genau. Und dem. Und wenn es einer ist. Ja. Das ist auch schier, wenn 1000 Leute sind und nur einen taugt, ist auch schier, glaube ich.
Voll. Da ist besser, einer ist da und dem gefällt es.
Ja, aber ich muss sagen, Novak, das möchte ich noch dazu sagen, deswegen wahrscheinlich Novak trotzdem ein Highlight, weil ich habe mich wirklich angeschissen. Ich war in meinem Leben noch nie so nervös wie vom Novak und...
Nach wem oder vor wem habt ihr gespielt? Wie kann man das einordnen?
Das war relativ früh. Das war, ich glaube, vor uns war Querbeat. Nein, irgendwas. Jedenfalls irgendwas. Das war so alles ein bisschen ska-lastig und das war geworden. Ich war beim allerersten Novak als Gast. Also ich habe das Novak wirklich... Ich war
das,
wirklich
was so arg verregnet war, oder? Und Gatschik,
das allererste?
War das? Ja, wo Unwetter waren, glaube ich.
Ja, aber es ist... Ist ja jetzt nicht selten beim Nachhinein.
Ja, voll.
Aber im ersten Mal war es richtig arg, dass das Zelt wegfetzt. Ich habe damals noch so ein altes Militärzelt von meinem Vater damals gehabt. Das war eines der wenigen, das da noch gestanden ist. Aber, weil es war gleich mal am Anfang. Ich glaube, das war sogar, ich meine, es ist schon eine Zeit her. Aber das war, glaube ich, sogar noch bevor die ersten, wurscht. Jedenfalls verregnet war es öfters schon am Nachhinein. Und jedenfalls für mich war das so eine Ehre, dort zu spielen. Und ich habe mir gedacht, jetzt haben wir eine Woche vorher bei der Starnacht in Mörbisch oder irgendwo gespielt. Und eine Woche später noch, ich habe mir echt gedacht, die werden uns, das wird keine Sau, das wird keinen interessieren, die werden uns auch nicht, Tomaten oder Dreck oder irgendwas schmeißen. Ich habe so eine Panik gehabt. Und ich habe gewusst, tut schon, ich will in meinem Leben nie mehr nervöser sein als in dem Moment. Und ich war wirklich, also ich habe sowas, mir hat alles gekrampft direkt, weil ich so Schiss gehabt habe. Und dann hat vor uns, ich glaube im Querbeat, ich weiß es nicht mehr, irgendeine Band hat, die richtig Fans gehabt haben und so. Und dann war Umbau und dann war alles einmal vorne leer. Gell? Das war ja alles relativ früh. Da haben wir gedacht, es wird genau. Also ich habe wirklich immer gedacht, ich halte es nicht aus. Und dann ist es die Novarock-Bühne, was ich haben vorher nie, es war Corona, wir haben nie auf so einer Bühne gespielt, die riesig war. Und dann haben wir gedacht, scheiß drauf, wurscht, das hilft eh nichts. Ich kann jetzt am liebsten mehr heimgefahren, echt, wirklich. Und dann haben wir halt auch angefangen und das war echt nicht schlecht, vorne, es war echt gut. Und alle waren voll super drauf, gleich von Anfang an. Unserem Keyboard ist alles ausgefallen. Die ersten zwei Songs haben wir komplett ohne Keyboard, ohne irgendwas gespielt. Aber das Orge war, es war wurscht, weil wir gewusst haben, jetzt spielen wir unser Leben. Also wir spielen um unser Leben dort. Und deswegen war das wirklich geil. Also es war wirklich geil und letztendlich eben ein absolutes Highlight und eine Wahnsinnserfahrung natürlich. Ja. Also so gesehen, wunderschön. Wirklich schön. Org.
Schön.
Und ich hab's auch, das stimmt, ich war nie mehr in meinem Leben so nervös. Also selbst Toninselfest, da waren wir dann Hauptbühne. Nicht annähernd so nervös wie beim.
Es sind auch vielleicht die Rockfans, oder? Die sind ja oft, nicht immer, aber schon so ein bisschen kritisch und sind so, das ist nicht Rock, das mögen wir nicht.
Vor da dem, genau, so vor dem dieses, hatte ich Angst.
Okay, genau.
Vor der Jazzpolizei, sagt man so.
Genau. Rock. Ist die Rockpolizei, genau. Nennen wir ja auch immer so.
Genau.
Die sind dann schnell mal so, das ist zu poppig, das hören wir nicht.
Ja, genau. Und sind wir ja live, wir sind es auch letztendlich auf Aufnahme nicht unbedingt. Also wir sind schon, es ist, hat schon alles seine rockigen Züge und live ist es dann schon einmal was anderes, würde ich jetzt einmal sagen. Und das hat halt dort 100% funktioniert, weil wir eben unser Leben gespielt haben, weil wir gewusst haben, jetzt geben wir alles und dass so ein Song wie Marie eben funktioniert einfach. Und deswegen funktioniert auch beim Kaltenbach Open Air oder so, würden wahrscheinlich jetzt nicht so funktionieren, aber ich glaube, Novarock ist doch noch breit genug, dass das schon noch hinhaut, ja. Aber es stimmt, natürlich, vor dem habe ich Angst gehabt, dass die alle stehen und sagen, ja.
Die gehören nicht zu uns.
Die gehören nicht hierher, ja. Und deswegen, das war auch so eine Erleichterung und so eine Dankbarkeit. Und im Nachhinein war das war schön, haben einen schönen Rausch gehabt noch. Ja.
Cool. Stani, danke, dass du vorbeigeschaut hast
und
mit mir geplaudert hast. Hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch, danke.
Und ich bin schon sehr gespannt auf alles, was 2025 von euch kommen wird und passieren wird.
Ja.
Und vielleicht sehen wir uns ja dann wieder, wenn es soweit ist mit dem Album und plaudern dann über alles, was da drauf ist.
Ja, sehr gern. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja.
Cool. Danke dir.
Danke dir.